Liebe Freunde zu Hause an den Geräten, ist das die Stimme von Sebastian Stange oder ist sie künstlich generiert, trainiert auf irgendeine AI, die das jetzt reproduziert, basierend auf irgendwelchen Samples? Ist dieser Text, den ich gerade sage, habe ich mir den selbst ausgedacht oder ist auch das generiert von einer dieser Natural Language Models? Ja, Fragen wie diese werden uns zunehmend häufiger umtreiben. Ja, Zeit, ein wenig in die Zukunft zu blicken, uns wohlig zu gruseln und über KI zu sprechen und die Auswirkungen auf unser Hobby, das Videospielen. Solche Gedanken macht sich nicht nur der Onkel Stange, sondern auch der Onkel Gebauer.
Hallo Onkel Stange, hallo an die Menschen dort draußen. Sehr schön, dass dieses Feierabendbier endlich geklappt hat, ja, während der Sebastian im Hintergrund schon alles umschmeißt, ja.
Gott sei Dank war die Bierflasche noch zu.
Ich trinke übrigens zum Feierabend ein Bier, bevor wir mit KI einsteigen, ja, quasi ein handgemachtes Bio-Gebräu aus Thüringen. Mhm. Ja, ich habe mir nämlich ein Wernesgrüner gegönnt.
Ein Wernesgrüner ist kein schlechtes Pilsner, das trinke ich auch manchmal gerne.
Ja.
Es ist schön getreidig.
Das ist ein tatsächlich ganz lecker, ganz süffig und der örtliche Getränkedealer hatte den Kasten im Angebot und dann habe ich einen mitgenommen.
Sehr gut, da werden Jugenderinnerungen wach.
Ja, damals, als wir mit 6 auf dem Spielplatz den Kasten Wernesgrüner.
Nee, aber das ist wirklich, das nehme ich auch manchmal so als Verzweiflungstat im örtlichen Edeka, wo es kein einziges gutes Bier gibt, obwohl ich hier in Bierhausen wohne, in Franken. Ich ziehe mir jetzt eine Spalterfreiheit rein, das gute Alkoholfreie, oft erwähnt, muss ich jetzt nicht weitere Worte verlieren, das wird jetzt schön aufgerissen.
Also du warst viel lustiger, als du noch kein Kfz besessen hast. War hier mehr Lametta beim Herrn Stange.
Richtig. Da gab es mehr Ausfälle, da ist er auch mal umgefallen, da haben wir alle gelacht, aber die Zeiten sind vorbei. Nüchterner, ja, fokussierter Konsum steht bei mir jetzt allerdings im Vordergrund, ja. Elektrolyte müssen rein, ein wenig Flüssigkeit. Für den Gesprächsstoff müssen andere sorgen.
Ach so, ist das jetzt hier mein Job?
Oder wir tippen das alles in so ein Prompt ein. Machen doch jetzt
ja,
alle.
Ja, wir lassen uns das Skript quasi von ChatGPT schreiben und lesen es dann nur noch vor. Ja, mhm. Oder wir lassen es eben so eine Stimm-KI, lassen wir es dann einfach vorsprechen. Ja. Das heißt, wir werden gar nicht arbeitslos in der ganzen KI-Revolution, sondern wir verdienen uns damit eine goldene Nase, während wir auf den Bahamas sitzen.
Ganz sicher nicht. Denn ich denke gerade so langfristig und mittelfristig wird eine Eigenschaft von KI-generierten Inhalten in der Zukunft sein, ob das jetzt Text ist oder Journalismus oder irgendwie ein Skript, so eine gewisse Beliebigkeit und eine fehlende Kante. Ja. Denn ich habe den Eindruck, ChatGPT und andere dieser Large Language Models, wenn man mit denen redet, die drücken sich sehr korrekt aus, grammatikalisch richtig mit Nebensätzen und so weiter und Bindewörtern und das ist ganz entsetzlich langweilig.
Ja, aber das trifft ja mittlerweile auch durchaus auf einige Texte zu, die man im Internet so liest, meine Damen und Herren. Aber fangen wir doch mal so ein bisschen von vorne an. Mhm. Wir wollen nämlich heute einfach mal ungezwungen, wie es beim Feierabendbier so der Fall ist, mit Bier oder alkoholfreiem Bier, wie jetzt beim Sebastian, wollen wir drüber reden, über die große KI-Revolution, die uns möglicherweise, vielleicht auch nicht, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, im Laufe der Folge wahrscheinlich, aber einfach mal sprechen wollen über die Revolution, die uns da bevorsteht, sowohl im Journalismus, im Spielejournalismus, als auch in der Erstellung und Entwicklung von Videospielen. Und da gab es ja im März diesen schönen Fall und eigentlich seitdem will ich dieses Feierabendbier aufzeichnen, hat sich bislang einfach noch nicht so ergeben, einfach weil ich in dem Thema ein bisschen drinstecke, einfach aus purem persönlichen Interesse, dazu auch später ein bisschen mehr. Und da gab es ja diesen Fall, der auch eine breitere Öffentlichkeit fand, dass Ubisoft eine neue KI vorgestellt hat namens Ghostwriter, die Ubisoft-Autorinnen und Autoren unterstützen soll beim Schreiben der Spiele und zwar ganz konkret bei den sogenannten Barks, also das englische Wort für Bellen. Und dabei handelt es sich, für die Leute, die das nicht wissen, um diese kleinen Dialoge, Dialogschnipsel, Dialoghäppchen, die man so insbesondere in Open-World-Spielen kennt, wenn man einfach durch eine Stadt läuft und dort unterhalten sich zwei NPCs oder ein NPC steht da und sagt, ach Gott, das sieht nach Regen aus. Diese kleinen Dialoge, die sehr wichtig für die Immersion in solchen Spielen sind, die aber Autorinnen und Autoren gerne hassen, weil es natürlich keinen Spaß macht, in monatelanger Arbeit vielleicht hunderte, tausende solcher Barks zu schreiben. Das ist keine besonders hohe kreative Leistung und viele Autorinnen und Autoren, mit denen man gesprochen hat, kann man auch im Internet gut nachlesen, sagen, das ist der schlimmste Teil ihrer Arbeit, diese Sorte von Dialogen zu schreiben. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt kommt Ubisoft hin, als einer der ersten größeren Hersteller, die aktiv zumindest an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir werden in Zukunft KI benutzen. Und jetzt kommen die hin und sagen, ja, aber das nehmen wir jetzt sozusagen unseren armen Autorinnen und Autoren ab. Die befüttern jetzt ein bisschen diese KI, damit die KI weiß, was man was sie eben produzieren soll, was so die Rahmenparameter sind, die Rahmenbedingungen, Beispiele für gute und vielleicht für schlechte Bugs. Und dann müssten doch Autorinnen und Autoren ganz, ganz glücklich sein. Aber natürlich stellte sich sehr schnell heraus, dass es auch sehr negative Reaktionen von Autorenseite gab. Da gab es dann zum Beispiel eine auf Twitter relativ bekannte Autorin, die gesagt hat, nee, Ubisoft, weißt du, statt das Geld in die KI zu investieren, stellt doch einfach mehr Autoren ein. Und dann gab es natürlich wieder andere, die schon mal so ein bisschen geunkt haben. Sind jetzt die armen Leute, die bei Ubisoft die KI befüttern, weißt du, bilden die einfach ihren eigenen Ersatz aus? Ja, wenn die KI gut genug ist, werden dann die Autoren rausgeschmissen und die KI übernimmt dann den Job. Das ist ja gerade in den Vereinigten Staaten schon mal so eine relativ häufige Angst. Da passiert das anscheinend auch wirklich öfter, dass Leuten gesagt wird, hier, wir schmeißen dich in 4 Wochen raus, aber in den nächsten 4 Wochen bildest du bitte noch die Person aus, die danach deinen Job machen wird. da gab es natürlich diese Unrufe und ich habe das sehr interessiert verfolgt, weil ich mich, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen intensiver, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Experte bin, aber vielleicht ein bisschen intensiver als manche anderen mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich möchte starten und so ein bisschen die steile These in den Raum stellen. Wir sollten uns nicht fragen, ja, wer, ob jetzt Autorinnen oder Autoren in Zukunft vielleicht arbeitslos oder obsolet werden könnten im Zuge dieser ganzen modernen KIs, die auf den Markt drängen und noch auf den Markt drängen werden. Wir sollten uns eigentlich fragen, wen braucht man denn in 10 Jahren noch für die Entwicklung von Computerspielen?
Jetzt ist aber schon wieder überspitzt, mein lieber Mann.
Oh, da, also ich sage, gebe hier nur was wieder, was auch durchaus einige Experten auf diesem Gebiet schon seit längerer Zeit sagen. Nämlich, dass sehr, sehr viele Dinge, jetzt kann man natürlich sagen, die übertreiben, klar, aber dass sehr, sehr viele Dinge und sehr, sehr viele Prozesse gerade in der Erstellung von digitalen Inhalten obsolet werden.
Wie, gut, ich bin der Meinung, dass diese KIs, die jetzt gerade in den letzten Monaten, insbesondere im sprachlichen Bereich, ne, wenn es darum geht, dass du mit so einer KI dich unterhalten kannst und Probleme gemeinsam lösen kannst, also wie mit einem Gesprächspartner, der auch für dich rechnet und recherchiert und dir was zusammenfasst und so, dass es einfach diese KIs ein tolles Werkzeug sind, die sehr viel Monotonie und Mühsal aus der Arbeitswelt entfernen. Einfach eine Art Abkürzung, ne? Wie ein Webstuhl damals. Das ist, ich glaube, die KI-Geschichte kann man auch so ein bisschen so ähnlich sehen wie damals diese Revolution der Webstühle, wo es dann auch Weberaufstände gab und so weiter, die manuell, da ist ja eine ganze Zunft vom Untergang gestanden und dann gab es auch sehr viel Diskussion darüber. Braucht man das noch? Ach, das wird's immer bestehen. Handgewebt wird immer was wert sein und tatsächlich gibt es ja auch bis heute Leute, die sich hinsetzen und klöppeln, aber das meiste wird automatisch gewebt von automatischen Webstühlen. Es ist ein neues Werkzeug. Und ich kann mir vorstellen, dass auch schon jetzt eine entsprechend trainierte KI mit dem entsprechenden Zugang, das ist wahrscheinlich etwas, wo man inzwischen Geld zahlen muss, die kostenlosen Schnupperzugänge sind ja nicht so weitreichend von den Funktionen bei ChatGPT, bei Bing und Co. Aber ich bin der Meinung, schon jetzt ist eine KI mit genügend Stupsen durch einen User, der sagt, mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach das besser, besser die Fehler aus, ein Videospiel zu programmieren. Bin ich mir sicher. Aber kein Gutes.
Ja, jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn wir uns die einzelnen Bestandteile angucken. Also ich glaube, den Fehler, den manche Leute machen, den man nicht machen darf, ist, die haben jetzt vielleicht mal ChatGPT ausprobiert und sagen, oh, das hat ja noch gewaltige Limitationen. Und natürlich hat das gewaltige Limitationen, aber man muss sich angucken, wofür ist diese KI gemacht worden? Und was ChatGPT ja letztlich ist, man hat das überspitzt formuliert mit dem Internetwissen von mehreren Jahren gefüttert. Und der Job des Users oder was die KI jetzt kann, ist, sie kann das Wissen, mit dem sie gefüttert wurde, abrufen. Ich kann die KI einfach irgendetwas fragen, was in ihrer Wissensdatenbank drin ist. Und dann bekomme ich das sehr, sehr schnell, vielleicht teilweise schneller, als wenn ich es über Google suchen muss. Und Sie kann natürlich aus dem vorhandenen Wissen in einem sehr rudimentären Rahmen Dinge zusammenstellen. Ich kann jetzt sagen, schreibt mir einen Text im Stile von XY zum Beispiel. Und wenn sie XY ganz gut kennt, weil sie da entsprechende Informationen hat, dann kann sie das imitieren. Das ist jetzt, was KIs angeht, und nach dem heutigen Stand der Technik, so wie ich informiert bin, jetzt nicht besonders. Also das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo Experten vor 5 Jahren gesagt hätten, oh, das wird doch ein ewig dauern, bis eine KI sowas kann, sondern das ist eigentlich eine relativ rudimentäre KI-Leistung. Man sollte nicht den Fehler machen, aufgrund der Limitationen von diesem ChatGPT hinzugehen und zu sagen, naja komm, weißt du, bis irgendetwas Spezifisches, seien das das Schreiben einer Quest oder einer kleinen Geschichte und alles, was im Rahmen eines Spieleprozesses auftaucht, bis dahin ist es ja noch 100 Jahre hin, ja, wenn ich mir ChatGPT angucke, dafür ist die halt einfach nicht gemacht. Mhm. Wenn wir uns aber angucken, was spezialisierte KIs mittlerweile können, und zwar Stand heute, dann sehen wir sowohl bei den Bildbearbeitung oder den Bilderstellungs-KIs wie Midjourney, dass die schon längst, und dann gibt's natürlich auch gibt eine ganze Reihe von Tools mittlerweile, ständig kommen neue raus. Aber wir sehen zum Beispiel, dass alles, was zum Beispiel in Richtung von Designarbeit geht an Spielen, was das visuelle Design angeht. Ich kann mir heute vom Konzeptdesign bis hin zum fertigen 3D-Objekt nahezu alle Assets, die ich in einem Videospiel brauche, KI generieren lassen. Und im Gegensatz zu letztem Jahr vielleicht, wenn man sich Midjourney 2022 anguckt und Midjourney 2023 zum Beispiel, sind die keinen Deut mehr schlechter als das, was hohe Triple und teure AAA-Produktionen machen. Also die erste Frage, wenn wir über den Designbereich, den visuellen Designbereich, wir können dann auch über das Audiodesign zum Beispiel sprechen, aber wenn wir über all diese Sachen reden, dann haben wir Stand heute schon KIs, die auf dem Level von sehr guten Profis, zumindest für den Amateurspieler nicht erkennbar Unterschied, was die Qualität angeht, Assets produzieren können, die bei einem AAA-Spiel jahrelange Arbeit und Millionen Summen verschlingen, und hier passiert das mit so einem Fingerschnippen. Und ich glaube, das wird zum Beispiel ein Anwendungsfall sein. Brauchen wir in 10 Jahren noch, also vielleicht wird dann noch der ein oder andere existieren, einfach um die KI-Prozesse fein zu schleifen, aber jetzt einfach mal als steile These, brauchen wir diese ganzen Leute noch, die im Grafikdesign arbeiten? Die KI kann das jetzt schon schneller und genauso gut wie diese Leute, die werden mir jetzt aufs Dach hüpfen, weil sie sagen, auf Profi-Ebene ein, ja, aber da sieht man noch was und da sieht man noch was und so weiter. Aber für den normalen Nutzer ist das nicht mehr erkennbar. Und ich habe das einfach mal zur Illustration jetzt schnell gemacht. Ich habe der Teaser, also das Bild, was auf der Webseite ist und bei Ihnen hoffentlich in der Podcast-App Ihrer Wahl jetzt angezeigt wird, also das Folgenbild, das habe ich per Midjourney kurz vor der Aufnahme erstellt und einfach mit der Anforderung, ich will eine Cyberpunk-Bar in 4K. Und dann bekomme ich das hier. Und wenn Sie das sehen, meine Damen und Herren, dann werden Sie durchaus, würde ich jetzt tippen, denken, das könnte auch aus dem Cyberpunk 2077-Spiel von CD Projekt Red ein Artwork gewesen sein, würde problemlos als das durchgehen, würde niemand da sitzen und sagen, aber das sieht nicht hochwertig genug aus.
Stimmt. Diese bildgenerierenden KIs erzeugen können, sieht fantastisch aus. Das sieht aus wie, als hätte da ein Artist stundenlang dran gesessen, jemand, der sich richtig gut auskennt mit digitalen Pinseln und Retusche und wer weiß was. Und du kannst ja auch den Zeichenstil vorgeben, kannst ja auch eine coole Zeichnung erstellen lassen, die wirklich fein aussieht. Aber so einfach ist es halt nicht. Ich bin der Meinung, für simple Arbeiten sind solche KIs in Zukunft ein gutes Werkzeug und tatsächlich eins, das Arbeitsplätze kosten wird. Aber ich denke, nicht gerade die qualifizierten, gut ausgebildeten, gut eingearbeiteten, sondern eher die billigen, die eh ins Outsourcing gehen. Ich hatte vor vielen Jahren mal mit so einem AAA-Grafikdesigner zu tun, der Levels gebaut hat für die ganz großen, teuren Produktionen. Der meinte, da gibt's natürlich Outsourcing. Und zwar auch so Beispiel in Billiglohnländer, wenn es um ganz simple Schritte geht. Zum Beispiel, ich brauche hier einen Mülleimer, so einen. Und dann machst du ein Foto von einem Mülleimer, schickst das rüber und ein paar Stunden später kommt ein 3D-Modell in dem korrekten Polygonbudget mit den korrekten Texturen, in der korrekten Dateiart, die ins Spiel reingebracht werden kann, weil das einfach zu mühsam ist, dass das einfach die teuer bezahlten US-Artists selber machen. und zu primitiv, zu simpel. Die haben irgendwie ihre 100.000 Euro Jahresgehalt oder 100.000 Dollar. Das ist für sie einfach zu, ne? Da lohnt sich es nicht, sich nochmal zu bücken. Und da existiert ein großer Markt an Outsourcing oder auch sowas wie People per Hour oder Fiverr. Du hast auch schon mal damit Kontakt gehabt, wo Leute für kleines Geld kleine Dinge erledigen. Bildretusche irgendwie, das Generieren von Logos, das Generieren von kleinen Video-Intros, so kleine Handgriffe, die halt viele Leute gar nicht beherrschen und deswegen lieber ein paar Euro ausgeben und lassen das vielleicht in Bangladesch machen oder in Spanien oder in den USA oder von irgendeinem Hobbyisten, der einfach Bock drauf hat. Ich glaube, diese Jobs sind extrem gefährdet, weil das eine KI meiner Meinung nach sehr gut kann. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel ein neues Spiel zu schaffen und du brauchst ja eine kohärente Vision aus Richtung des Creative Director. Welche Farben sollen die Level haben? Wie sehen die Charaktere aus? Was haben wir für Ideen? Natürlich kann man da ein bisschen was, auch ziemlich lange Inputs geben dieser KI. Aber was rauskommt, ist immer relativ zufällig. Da wird gewürfelt. Und das kannst du nicht so gut bestimmen und auch nicht so gut korrigieren. Natürlich, wenn man, da gibt's durchaus Möglichkeiten. Jetzt auch langsam, ne, gibt's Möglichkeiten, Text in solche Bilder einzufügen. Was diese KIs erstmal nicht können, da muss man mehrere Dinge miteinander verbinden, da muss man sich aber dann schon wieder reinhängen, da muss man diese Models ein bisschen individualisieren, muss ich das selber installieren und muss ich bei GitHub die entsprechenden Skripte holen und das Ganze ein bisschen selber befummeln und dann hast du schon wieder einen Fachmann. Jemand, der KIs befüttert und so bespielt, dass sie rausbringen, was nötig ist. So praktisch wie jemand, der bei einem Artist am Beifahrersitz sitzt und sagt so, nee, weil du willst ja, wenn du 3 Seiten Ansicht hast von deinem Helden, willst du ja, dass die KI den exakt gleich zeichnet, diesen Helden. Und dass es nicht unlogisch ist. Und wir sind gerade erst so weit, dass die gelernt haben, dass Hände und Zähne nicht ganz entsetzlich aussehen. Da gibt's noch sehr viel Luft nach oben. Und gerade eine gewisse Kohärenz reinzubringen, ein einheitlich Ganzes, also und nicht einfach nur eine Collage aus 10.000 Zufallsbildern, da sehe ich noch viel, viel Weg.
Ja, würde ich sagen, da ist längst nicht so viel Weg, wie du jetzt siehst, aber vielleicht bin ich da überoptimistisch, was die KIs angeht. Mehrere Punkte. Also erstens, ab wann waren denn Hände in Videospielen, die von Menschen gemacht waren, keine Katastrophe mehr? Das ist ja eine sehr neue Entwicklung und aktuelle KIs können dir problemlos Hände darstellen. Also der Sprung, den die in den letzten 6 Monaten alleine gemacht haben, ist gigantisch. Die können dir auch fotorealistische Bilder produzieren, die du, wenn du es nicht weißt, nicht von einem Foto unterscheiden kannst, zum Beispiel. Mhm. Und was es auch schon längst gibt mittlerweile, sind Tools, denen gibst du zum Beispiel 4, 5, je nachdem, wie viele du haben willst und wie komplex deine Anforderung ist, Bilder vor und die produzieren dir weitere Assets in genau diesem Stil. Es gibt sogar KIs, die können auffüllen. Du gibst also vielleicht 3 oder 4 Landschaftsmerkmale vor und die setzen dir dann eine ganze Karte mit Versatzstücken zusammen, aus KI-generierten Versatzstücken, die eben dem entsprechen, was du als Vorgabe gegeben hast. Und das funktioniert mittlerweile auch schon ziemlich gut. Und ich sage nicht, dass in Zukunft gar niemand mehr an Spielen arbeiten wird. Das wird meines Erachtens nach zumindest zu unseren Lebzeiten nicht passieren. Natürlich wirst du immer noch einen Art Director haben, der eben genau solche Sachen, wie du angesprochen hast, überwacht, dass die Farbpalette kohärent ist, dass die Assets, die Designs und so weiter kohärent sind. Es wird vielleicht auch noch jemanden geben oder möglicherweise bestimmt, je nachdem, der so einen groben Stil einfach mal vorgibt und auch mal Konzeptzeichnungen macht. Aber diese ganzen hunderte oder tausende Leute, die bei Ubisoft sitzen und Assets erstellen auf die ein oder andere Weise, du hast recht, es gibt auch Outsourcing bei so dem Kleinkram, den man nicht selber machen will, weil am Ende keine Sau interessiert, ob der Mülleimer jetzt nicht ganz so geil aussieht in diesem Spiel wie, keine Ahnung, die Texturen der Klamotten der NPCs oder so. Aber diese ganzen Sachen mit der entsprechenden Vorgabe und mit den Toolmöglichkeiten, einfach zu sagen, ich will was in genau diesem Stil, hier sind meine Vorgaben, Tool und KI, mach mal. Diese ganzen tausenden Menschen, die bei so einem Hersteller wie Ubisoft sitzen, bei Rockstar arbeiten 2000 Leute, zum Beispiel über 2000 Leute. Diese ganzen Leute, wenn du die nicht mehr brauchst, weil dir die KI im Gegensatz zu dem Angestellten, zu dem 3D-Artist, ein 3D-Modell in so generiert und nicht in zwei Wochen Manpower-Arbeit, die sehe ich erheblich gefährdet. Und da fängt das Ganze, glaube ich, erst an. Und da sind wir halt nur in unserer Branche. Aber ich sehe hier tatsächlich durchaus den Shot, wie dann auch einige von mir konsumierte Autoren zum Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit schon das aktuelle Buch von Christian Stöcker, der ist Professor für Medienwissenschaft, gelesen und beschäftigt sich intensiv auch unter anderem mit der KI-Forschung. Und es gibt halt etliche Experten, die davon ausgehen, dass die digitale Transformation, die wir jetzt erlebt haben in den letzten 20, 25, 30 Jahren, dass die lediglich ein Vorgeschmack ist auf die viel umwälzendere KI-Transformation, die uns bevorsteht. Und gerade in dem Bereich, es fällt mir schwer, mir eine Industrie auszudenken, die so sehr von KI auf Herstellerseite profitieren würde. Weißt du, wir können bei KIs, wir können über selbstfahrende Autos reden zum Beispiel. Das wird dann gerne mal als Beispiel genommen, so ein, ja, wir hören ja schon seit 20 Jahren, dass es selbstfahrende Autos geben soll. Selbstfahrende Autos lösen nicht ein Problem der Automobilindustrie. Wenn es nach der Automobil, der klassischen, gehen würde, könnten die mit dem menschlichen Fahrer noch in 100 Jahren so weitermachen. Für die sind selbstfahrende Autos erstmal teuer, mit vielen Fallstricken verbunden, auch rechtlichen Fallstricken, wehrhaftet bei Unfällen oder wenn die KI aussetzt und. Aber bei Spieleherstellern, deren größtes Problem ist, die Produktion, gerade im AAA-Bereich, die Produktion dauert ewig, also viele, viele Jahre. Mittlerweile sieht man ja auch bei neuen Bethesda-Spielen zum Beispiel, die kann man nicht mehr alle 2-3 Jahre raushauen. Das dauert teilweise 7-8 oder sogar noch mehr Jahre, das zu erstellen. Da sitzen nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Leuten dran. Ich muss also mit einem gewaltigen Budget in Vorleistung gehen. Und hier löst eine KI nahezu alle Probleme oder lösen KIs potenziell nahezu alle Probleme, die diese Industrie aus ihrer Perspektive heraus, wenn ich jetzt Spielehersteller bin, die ich habe an der Spieleherstellung. Wir reden ja seit Jahren drüber, die werden immer teurer und die werden immer größer und. Der Markt verlangt nach diesen Spielen und die Spielehersteller können nicht anders, als mehr Geld und mehr Leute auf die drauf zu werfen. Und wenn ich jetzt plötzlich einen Prozess habe, der mir Zeit und Leute rausnimmt aus dieser Sache, der spart mir sowas von einen Haufen Geld in der Entwicklung meines Spiels. Ich komme vielleicht sogar wieder dahin, dass diese Spiele nicht mehr 7 Jahre brauchen, sondern ich alle 2 oder 3 Jahre was auf den Markt bringen kann, wenn ich das Ganze möchte. Also mir fällt keine andere Industrie ein, gibt's bestimmt die ein oder andere, aber mir fällt keine andere ein, die bei denen KIs so viele interne Probleme in der Produktion lösen kann.
Clickbait-Journalismus kann man eigentlich komplett automatisieren, aber du hast schon recht. Die KI als Werkzeug ist wirklich eine Revolution für diesen ganzen Bereich des digitalen Schaffens. Ein bisschen vergleichbar vielleicht, ne? So ein Red Dead Redemption 2 ist, habe ich ja schon mal den Vergleich genannt und wurde nicht so gut akzeptiert. Aber ich bin dennoch dabei, es ist eins dieser Megaprojekte, wie der Bau der Pyramiden unglaublich viel Menschen schaffen, mit körperlicher Arbeit, teilweise auch zu ihrem körperlichen Schaden an so einem Spiel, denn es gab da Crunch und so weiter. Sehr, sehr viel Überlastung von Hunderten bis Tausenden von Menschen über Jahre hinweg, um dieses Projekt zu starten. Ein sehr detailliertes Western-Open-World-Spiel. Und heute werden Wolkenkratzer gebaut, nicht mit irgendwie riesigen Herden von Sklaven, sondern mit Technologie, mit Beton, mit Werkzeug, mit Elektrizität, mit Kränen, mit LKWs und so weiter. Und sehr viel weniger Menschen, die diese Dinge aber bedienen müssen und die darin ausgebildet sind. Ich denke, so eine Entwicklung wird es bei dem ganzen digitalen Schaffen auch geben. Das ist ja ein ganz subtiler Prozess, der hat ja auch schon vor einer Weile begonnen. Wenn du codest, gibt's inzwischen, ich weiß nicht mehr, bei welchem Programm, diese Autopilot-Funktion, wo dir einfach Versatzstücke vorgeschlagen werden. Willst du das gerade coden? Wir hätten hier diese Vorlage und meistens stimmt sie und KI macht das alles noch viel besser und so weiter. Du brauchst immer noch jemanden, der diesen Code lesen kann, der nicht, und es wird sehr viele geben, die jetzt erstmal KI nutzen, fire and forget, ja. Copy-paste, einfach weg damit. Ich habe gelesen von Leuten, die bei Tinder angeschrieben wurden mit einer mit einer sehr persönlichen Nachricht, die sich aber als KI generiert entpuppt hat, wo jemand meinte, hier einfach ChatGPT, schreib mal jemanden an, der hat dieses Profil, mach was draus. Es gibt Leute, die damit einfach jetzt irgendwelche Programme oder Webseiten erstellen, obwohl sie überhaupt nicht selber programmieren können. Und das ist immer sehr beeindruckend, aber ich glaube, das hat langfristig nicht so wirklich die Laufleistung. Nee. Du brauchst jemanden, der das anschauen kann, der Fehler erkennt, denn KIs machen Fehler und sie werden das niemals selbst eingestehen. Sie werden sehr, sehr, sehr konsequent und optimistisch Fehler machen, und wenn man da nicht eingeweiht genug ist, die zu erkennen, hat man auch ein Problem. Und du willst ja nicht in so einem großen AAA-Spieleprojekt irgendwo dir ein paar kleine Keimpunkte für Fehlerquellen einbauen, und auch da sehe ich dann immer noch den Fachmann.
Naja, wenn tausende von Leuten dran arbeiten, habe ich unter Umständen mehr Fehlerquellen, als wenn eine gute KI daran arbeitet oder mehrere.
Oh, touché, das stimmt. Die Qualitätssicherung sehe ich tatsächlich als einen möglichen Bereich des Spieleschaffens, die vielleicht am meisten davon betroffen ist. Wozu Menschen, ja, die essen müssen, die schlafen müssen, die Konzentrationsschwächen haben und so weiter, ein Spiel auf Bugs testen lassen, wenn du das nicht irgendwie diese KI Agents machen lassen kannst. Holy shit. Also ich glaube, QA wird nahezu komplett abgeschafft. Und ein Bug-Reporting kriegt eine KI auch hin.
Wie gesagt, die Frage, finde ich, wäre schon, wenn die KIs sich so entwickeln, wie man sieht, wie es jetzt schon teilweise Stand heute in dieser Minute möglich ist, und wir Experten ausgehen, dass es sich noch in Zukunft entwickeln wird, anhand einfach des Potenzials, das drin steckt, dann ist wirklich eher noch die Frage, wer arbeitet in 10 oder 20 Jahren überhaupt noch an einem Spiel, und nicht mehr sozusagen, wer wird vielleicht überflüssig, weil das andere einfach eine einfache, handelbare Zahl ist. Ich meine, jetzt nehmen wir können viele Sachen nehmen. Also ich finde jetzt gerade die Bild-KIs, die es dort draußen gibt, und auch die spezialisierten. Ich meine, auch Midjourney jetzt, das ist einfach eine KI, der du sagst, ich will ein Bild und das soll so und so aussehen. Auch das ist keine spezialisierte KI. Nee. Aber aus Midjourney eine KI zu machen, die spezialisiert darauf ist, 3D-Modelle für Videospiele zu produzieren, ist Stand heute einfach möglich. Das kann man machen. Man kann KIs, und man sieht auch überall dort, je spezialisierter die KIs werden, desto besser werden natürlich auch die Resultate. Deswegen darf man halt nicht den Fehler machen und so denken, naja, komm hier, ChatGPT. Das ist natürlich jetzt in aller Munde, weil es auch medial schön aufbereitet ist, muss man auch nicht zu tief in die Materie einsteigen. Dann kann man seine schönen Artikel machen von wegen, ja, ChatGPT schreibt jetzt auch Hausarbeiten, oder ChatGPT könnte die Anwaltsprüfung in den USA bestehen. Ne. Sich einfach mal vorzustellen, jetzt spezialisierst du eine solche KI. Was dann möglich ist. Ich meine, kennst du die ganze Dramatik und Geschichte rundherum um die Schach-KI, die dann später in diese KI zum Go-Spielen umgewandelt wurde?
Oh Gott, ja, Deep Thought war das damals noch, aber ich glaube, die ist inzwischen längst abgelöst und...
Also da sieht man es halt schön, um die Geschichte zu erzählen, die erzählt auch der Christian Stöcker in seinem Buch sehr schön anschaulich nach und viel detaillierter, als ich das hier machen werde. Das heißt, das Experiment sind wir, übrigens das Buch habe ich mit Falco im Buch-Podcast auch schon mal besprochen, zusammen mit dem Christian Stöcker, der da zu Gast war. Sehr interessant, super interessant, wie ich finde. Also wer da mal nachhören will, buchpodcast.de. Und was du hattest war, und das ist ja relativ bekannt, gab es ja schon, glaube ich, bis in den 90ern oder so, die erste KI, die gegen den Schachweltmeister gewonnen hat. Und das war damals schon so ein bisschen in den Medien, oh, eine KI spielt besser Schach als der Schachweltmeister. Aber für Leute, die sich mit der Forschung schon damals beschäftigt haben, keine besondere, natürlich schon historisch eine besondere Errungenschaft, aber keine besondere Überraschung. Denn beim Schach geht's darum, letztlich einfach ganz, ganz viel auswendig zu lernen. Das ist so ein bisschen das kleine schmutzige Geheimnis der Schachspieler, die sich natürlich gerne als ein ich kann hier total toll denken oder so. Ja, mein logisches Denken und so weiter ist besser ausgebildet, und klar sind die da drin gut geschult. Habe ja selber auch mal lange Jahre auf nicht ganz niedrigem Niveau Schach gespielt, aber das Wichtige beim Schach ist, du weißt in jeder Stellung den besten Zug, denn es gibt in jeder Stellung einen besten Zug beim Schach. Und was die Leute auf dem Top-Niveau drauf haben, was sie auch drauf haben müssen, ist, sie haben extrem vielen unterschiedlichen Stellungen, vom Anfangs-, Mittel- bis ins Endspiel, die besten Züge auswendig gelernt. Und natürlich kann der Mensch nur bis zu einem gewissen Grad Dinge auswendig lernen, weswegen die Schach-KI, wenn sie einigermaßen vernünftig ist, immer gegen den menschlichen Spieler gewinnen wird, weil sie einfach mehr auswendig lernen kann als der menschliche Spieler. Die kann einfach wirklich jede Stellung analysieren, wenn du sie mit genug Daten fütterst und weiß in jeder Stellung den besten Zug, wo dann bei einer Schach-WM oder so in einer komplizierten Stellung, wenn die beiden Kontrahenten gegeneinander antreten, quasi alle da sitzen so, oh, was ist denn hier jetzt der beste Zug? Man könnte dies machen, man könnte jenes machen und die KI sagt halt einfach Springer E4 und das kann sie halt. Das ist jetzt aber noch keine besonders tolle KI-Leistung, weil es halt einfach, die KI lernt die Regeln des Spiels und jetzt kann sie einfach berechnen, weiß sie auswendig, in welcher in dieser Stellung ist das der beste Zug. Jetzt kam ein Spiel dazu namens Go, das asiatische Go, das kennst du, oder?
Klar, ein Legespiel, wo man so Flächen abgrenzen muss, um Punkte zu gewinnen. Sehr viel komplexer als Schach, weil es auch bis zum Schluss sich noch verändern kann, wenn man sehr frei ist, wo man seine Steine ablegt.
Genau. Beim Go, das gilt als wesentlich komplexer als Schach und auch als wesentlich weniger planbar als Schach. Unter anderem auch deswegen, weil beim Schach stehen ja am Anfang alle Figuren auf dem Spielbrett. Das Go-Spielbrett am Anfang ist leer. Und dann, je nachdem, wo der Spieler seine Sachen platziert, und es gibt erheblich mehr Permutationen oder Variationen, als es in einem Schachspiel gibt. Weswegen man bis ins Jahr 2017 auch unter KI-Experten davon ausgegangen ist, das wird noch Jahre dauern, mindestens 5, ja, wenn nicht 10, 15, bis eine KI weit genug ist, um einen Spieler im Go zu schlagen, einfach weil man mit diesen rudimentären Machine-Learning-Prozessen, die die Schach-KI angewendet hat, kam man beim Go einfach nicht sonderlich weiter. Und dann wurde im Jahr 2017 bekannt, dass eine neue Version der Go-KI, nämlich AlphaGo hieß die, genau, den Weltmeister, aber einen Top-Spieler im Go in 5 von 5 Partien geschlagen hat. Und das hat nicht nur die Go-Welt in absolute Konsternation versetzt, sondern auch die ganzen KI-Experten absolut überrascht, dass das so wahnsinnig schnell gegangen ist. Und was man bei der Version gemacht hat, war, man hat die mit den Regeln gefüttert. Aber im Gegensatz zu Schach hat man jetzt nicht 1 Million historische Partien in diese KI eingebaut, sondern man hat gesagt, spiel doch gegen dich selbst. Die kannte die Regeln und hat angefangen, gegen sich selbst zu spielen.
Der sogenannte Trainingsprozess.
Genau. Und in den ersten 3 Tagen waren es, ich habe es mir hier aufgeschrieben, rund 4,9 Millionen Partien in 3 Tagen, die diese KI gegen sich gespielt hat. Die fegt mittlerweile in ihrer aktuellen Version übrigens jeden menschlichen Go-Spieler einfach weg. Ja, völlig vom Platz. Und diese Form des Machine Learnings, ja, man gibt Parameter fest, also in dem Fall die Spielregeln, und sagt dann, mach mal KI. Auch das ist ein Prozess, theoretisch und praktisch, den könnten wir heute anwenden. Wir könnten heute hingehen und könnten sagen, KI, wir müssen sie nur entsprechend programmieren, spiel mal Civilization oder Total War so lange gegen dich selbst, bis du gut bist. Ja, die KI-Probleme in diesen Spielen sind heute lösbar, also technischer Natur. Ist natürlich die Frage, rentiert es sich, da jemanden dran zu setzen und die KI entsprechend aufzubauen und so weiter und so fort. Das werden natürlich alles Fragen sein. Aber wenn ich mir jetzt überlege, eine KI, wir könnten auch über Multiplayer-Spiele reden übrigens, eine KI könnte heute relativ problemlos gegen sich selbst so lange Counter-Strike oder Call of Duty Multiplayer spielen, bis sie so gut ist, dass du gescheite Bots hast in den Spielen. Ja. Das geht. Stand heute, Stand jetzt, gerade um diese Uhrzeit, könnte man machen. Und jetzt denken wir einen Schritt weiter. Eine KI, die all das kann, wieso sollte die nicht aus den Assets, die andere spezialisierte KIs vorher erstellt haben, seien das Texturen, Animationen, 3D-Modelle und, eine offene 3D-Welt zusammensetzen, für die Menschen teilweise Jahre brauchen. Nach natürlich Vorgaben, die gemacht wurden. Also, weil du Red Dead Redemption 2 erwähnt hast, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann kannst du einer KI sagen, bau mir eine solche Spielwelt. Und dann hast du die in Stunden und nicht in Jahren.
Ja, das glaube ich. Ich bin mir sicher, relativ schnell wird es KIs geben, die auch wirklich komplette 3D-Welten schaffen, die auf den ersten Blick beeindruckend sind, die irgendwie einem Foto entsprechen, das du dem als Vorgabe gegeben hast oder einem längeren Textprompt oder einem kürzeren. Aber ich denke, es wird noch eine Weile länger dauern oder auch ein paar Leute brauchen, die das Ganze feinjustieren, dem Grenzen aufstellen, die so ein bisschen an den Marionettensträngen ziehen, die daraus auch eine Spielwelt machen. Also eine virtuelle Welt, die Spaß macht, die für ein gewisses Spiel geeignet ist, die Abstände hat, zum Beispiel, dass man da überall mit seinem Auto durchpasst, die ein gutes Level-Design bietet für interessante Encounter oder für interessante Mehrspielerduelle mit verschiedenen Lanes und Deckung in der richtigen Höhe, mit Sidelines, Mittel, nah für Close-Quarter-Combat und ein paar lange für die Sniper, all sowas.
Aber ganz kurz, das wird doch jetzt schon automatisiert. Da sitzt doch heute bei Red Dead Redemption niemand mehr und guckt, dass die Dinge weit genug voneinander weg sind, damit man da mit dem Pferd oder so durchpasst. Das ist heute schon ein automatisierter Prozess.
Naja, der Prozess des Levelbauens ist ja zumindest meiner Meinung nach heute immer noch so, dass er relativ simpel beginnt mit diesem Greyboxing. Also, dass du einfach aus grauen Schuhkartons erstmal eine ganz, ganz grobes Gerüst von Spielwelten schaffst. Und die haben dann, ne, da wird dann geguckt, dass die Kanten hoch genug sind, dass ein Spieler immer noch ranspringen und sich hochziehen kann, dass die hüfthohe Deckung hüfthoch ist und so weiter. Und daran wird rumgebalanced und designt, dass dieser Level sich gut spielt und danach wird er halt schön gemacht. Da wird aus den vier großen Kartons wird dann vielleicht ein Autowrack und aus dem großen Kartonhaufen auf der anderen Seite die Ruine eines Hauses oder so. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ohne weiteres einer KI gelingt, etwas. Also ich bin der Meinung, man wird diesen menschlichen Funken immer noch brauchen. Sowohl als Designer, damit es Spaß bringt, als auch als Spieler, damit man es irgendwie auch gut findet. Ich kann mir vorstellen, dass wir ansonsten in so ein Uncanny Valley der Beliebigkeit reinrennen. Dass wir nach dieser kurzen Phase, wo wir alle ganz begeistert waren von diesem KI-generierten Zeug, absolut emotionslos dem begegnet, weil es wir irgendwie allein durch kulturelle Osmose feststellen, dass es nichts wert ist.
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst und bestimmt auch eine Gefahr, in die man laufen könnte, theoretische und praktische Natur. Ich würde sagen, man muss immer ein bisschen differenzieren, nämlich was kann eine KI besser als ein Mensch? Und jetzt einfach mal ganz, ganz fundamental gesprochen, wenn ein technischer Prozess eine teure menschliche Arbeit, die auch noch von vielen vielleicht erledigt werden muss in einem größeren Team, weil eine Einzelperson oder fünf Einzelpersonen das gar nicht stemmen können. Wenn ein technischer Fortschritt das obsolet macht und dem Hersteller haufenweise Geld spart, dann wird der sich durchsetzen, ob wir wollen oder nicht.
Ja, du, ich zweifle nicht an deiner These, dass es dramatisch weniger Menschen braucht in Zukunft, sagen wir in den nächsten 10 Jahren, um Spiele auf einem extrem hohen grafischen und technischen Niveau zu schaffen als heute. Dramatisch weniger Leute. Aber es wird auch nicht diesen geraden Weg dahin geben. Es wird Startups geben, es wird Tools geben, es wird Skandale geben, es wird windige Snake-Oil-Verkäufer geben, unglaublich viel Bullshit und heiße Luft, es wird Politik geben. Der Versuch zu reglementieren, es wird Lobbyarbeit geben, es wird reißerischen Populismus geben rings um dieses Thema. Es ist lange keine gerade Straße, die dahin führt, aber es scheint unweigerlich zu sein. Ne?
Und es hat halt sowohl sehr viele denkbare Nachteile als auch sehr viele denkbare Vorteile. Ich meine, was wir uns auch vorstellen könnten zum Beispiel, wäre ein nächstes Cyberpunk oder The Witcher 4 von CD Projekt, so früh wird das wahrscheinlich schon nicht eingesetzt, oder irgendein The Witcher 5, in dem eine KI viele von den Sachen, die einfach ewig dauert, oder mehrere spezialisierte KIs, viele von den langwierigen Sachen übernimmt und von den fehleranfälligen Sachen und dann theoretisch für einen Hersteller wie CD Projekt die Möglichkeit bestünde, deutlich mehr Geld zum Beispiel ins Autorenteam noch zu investieren, die Autoren deutlich mehr Zeit haben, sich der eigentlichen Geschichte zu widmen, weil vielleicht die ganzen Bugs und der ganze Nebenkrempel, der sich halt zusammenleppert auf hunderte von Mannstunden, ordentlich von der KI übernommen wird. Man kann es auch weiterspinnen. Wenn das wirklich so kommt und weiterhin so bezahlbar und zugänglich bleibt, das ist ja die nächste Frage, wie zugänglich solche spezialisierten KIs dann irgendwann werden. Aber man kann sich auch überlegen, hey, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo ein 10-köpfiges Indie-Studio mit geilen, kreativen Ideen ein Open-World-Spiel in einer Qualität machen kann, die heute für ein 10-köpfiges Team völlig undenkbar wäre, haben wir da nicht auf der anderen Seite etwas geschaffen, was sehr, sehr gut für dieses Medium wäre? Weil das große Problem, was wir jetzt haben, auch im Hinblick auf Kreativität, weil natürlich können wir sagen, die Kreativität von AAA-Spielen würde noch mehr abnehmen, wenn KIs mehr beteiligt werden würden. Das kann stimmen, wie du es gesagt hast, weil diese kulturelle Osmose fehlt, wie du es schön ausgedrückt hast. Aber auf der umgekehrten Seite können plötzlich Entwickler und Studios in AAA-Dimensionen vorstoßen, was die Qualität und den Polish ihrer Spiele angeht, die dann wieder Spiele machen können, weil sie gar nicht diese Kosten haben, die ein großes AAA-Studio hat, die eben in den Open-World-Genres zum Beispiel Dinge origineller, kreativer und anders machen. Also das, weißt du, wo du auf der einen Seite so ein bisschen die Leute rausnimmst, was natürlich für die Leute scheiße ist, die ihren Job verlieren oder so, kann aber halt auch diese Zugänglichkeit durch die KIs, diese Offenheit, durchaus dafür sorgen, dass eben der sehr lebhafte Indie-Markt plötzlich auch in Sphären entwickeln kann, die ihm bislang verschlossen blieben.
Sicher möglich. Ist ja ohnehin schon in den letzten Jahren ein bisschen einfacher geworden durch diese großen Engines, insbesondere Unity und Unreal Engine, die auch wirklich mit Asset Stores sehr gute, ja, voreingestellte Assets anbieten und Systeme. Aber der Sprung wird nochmal deutlicher sein, wenn KIs da mitmischen und spezialisierte KIs draußen sind. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wie verdient man damit Geld? Sprich, also ne, man stellt so eine KI her, so eine Spezial-KI, vielleicht zum Beispiel zum Texturieren von Innenräumen und so weiter. Das wird sicherlich in Form von Middleware mit allerlei Lizenzgebühren einherkommen. Vielleicht bringen sowas auch die großen Engines zukünftig an Bord. Ist auch eine spannende Frage, wie das ausgeht. Da bin ich sehr interessiert. Und sicher möglich, dass kleinere Teams in Zukunft beeindruckendere Spiele hinbauen können. Mich interessiert, was KIs in dem Bereich machen, wo sie eben schon jetzt Anwendung finden. Sie, Ubisoft, die Bugs, also all das, was grauenhaft monotone Fleißarbeit ist. Da kann man ja eigentlich jetzt unendlich viel reinkippen, wenn man eine KI hat. Und wieso dann nicht? Eine Spielwelt, denkt man an GTA, mit KI-Agents füllen, statt diesen dummen, ständig Copy-Paste wiederholten NPCs. Also NPCs, die sich wirklich alle unterscheiden, die alle was Eigenständiges zu sagen haben. Da habe ich jetzt letztens gesehen, es gab ein Paper von Stanford-Studenten, die praktisch virtuelle kleine NPCs geschaffen haben, Agents mit KI gefüttert und die einfach mal haben machen lassen. Die haben eine Geschichte bekommen, Hintergründe, haben Beziehungen zueinander aufgebaut und haben praktisch einfach nur miteinander gefreestyled, improvisiert, sich gegenseitig zu Feiern eingeladen, so ein bisschen wie die Norns früher bei Creatures, aber halt schon deutlich komplexer und so. Glaube ich, das ist eine super Chance für KI in Spielen, dass eben du nicht mehr die fünf Standardsätze von einem NPC bekommst, took an arrow to the knee in Skyrim, sondern dass jeder einen Charakter hat, eine Geschichte, einen Wohnort, vielleicht eigene Perspektiven, dass man das als gekonnter Autor sogar noch anfüttern kann, dass man oder der generelle Sprach-KI, die hinter diesem Spiel steckt, vielleicht füttert den Spieler regelmäßig an, gib ihm Tipps, die ausgezeichnete erste Staffel der TV-Serie Westworld gibt einen wunderbaren Ausblick in eine Zukunft. Da sind es zwar Roboter, die NPCs spielen, aber diese Vision dieser Spielwelt, die da den reichsten Kunden zur Verfügung gestellt wird, wo immer wieder Menschen zwar natürlich auf dich zugehen, aber dich so in Richtung Abenteuer schubsen, die finde ich unglaublich reizvoll. Und wenn das in einem natürlichen Art und Weise in ein Spiel gehen würde, wo wir dann vielleicht auch nicht mehr bloß mit Mausklick oder mit einem Controllerklick kurz mit dem Menschen interagieren, sondern wo dann vielleicht höchstwahrscheinlich das Mikrofon genutzt werden wird, dass man wirklich mit den NPCs spricht, das denke ich, wird auch irgendwie eine Schlussfolgerung davon sein, dann könnte das echt spannend sein. Dann könnte das wirklich, wirklich spannend sein. Es könnte mega beliebig sein. Du könntest so eine Welt bauen, wo du dann einfach nach 5 Minuten denkst, hier hat ja niemand was Interessantes zu sagen. Aber das wird die Spreu vom Weizen trennen.
Sehr guten Punkt, den du da aufmachst, weil genau diese Dynamik jetzt insbesondere in Open-World-Spielen beispielsweise, die ist halt krass, was heute schon mit den technischen Methoden, du hast jetzt das Paper angesprochen, die haben das einfach mal gemacht, und da wird jetzt nicht, wenn jetzt nicht 100 Millionen Entwicklungskosten drin gesteckt haben,
nee,
in diesem kleinen Versuch, also was Stand heute schon mit diesen technischen Möglichkeiten und mit KI völlig machbar wäre, ist halt eine viel größere Dynamik in Spiele reinzubringen. Und so, ich glaube, schöne Beispiele sind zum Beispiel sowas wie die Polizei in GTA. Weil die Polizei in GTA hat eigentlich eine ganz rudimentäre KI, wenn wir es runterbrechen. Sie ist entweder passiv und fährt halt rum, Ja, wird irgendwo in die Welt reingespawnt und fährt halt dann irgendwie mal vorbei und dann wird sie halt auch irgendwann mal wieder rausgespawnt. Und wenn die dich jetzt sieht, wenn du ein Verbrechen begehst, ja, oder du begehst eins und jemand anderes sieht dich, dann kommt sie von dem passiven Zustand in den aktiven Zustand und dann sucht sie dich für einen vorher bestimmten Zeitraum, bis sie dich halt so und so lange nicht gesehen hat und dann verfällt sie wieder in den passiven Zustand. Die hat also quasi einen An- und Ausknopf. Mhm. Was heute völlig möglich und denkbar wäre, ist, dass der Polizist, der dich bei dem Verbrechen sieht, der ist, der danach noch weiß, wie du aussiehst. Und wenn du dem irgendwann nach 10 Stunden wieder über den Weg fährst oder läufst, dann erkennt er dich und sagt, warte mal, das war doch der, den ich gesehen habe.
Sowas, ja. Es gibt so viele solcher Gedankenspiele. Die Frage ist natürlich auch immer, macht das Spaß? Das muss man dann rausfinden. Das muss man dann tatsächlich bauen und ausprobieren, ob das Spaß macht. Aber das sind interessante, super interessante Hirngespinste. Und die finde ich, die finde ich wirklich inspirierend und faszinierend. Und die werden auch unser Spielen verändern. Die andere Seite der Medaille, die des Werkzeugs KI, das wir hatten, das dafür da ist, halt Texturen zu erstellen, 3D-Modelle, eine Spielwelt zu bevölkern mit Objekten jeder Wahl, die wirst du nicht so richtig mitkriegen als Spieler. Es steigt dann halt einfach die Grafikqualität und die Teamgrößen sinken und es gibt mehr Arbeitslose in Silicon Valley. Das merken wir nicht so als Spieler, aber diesen Aspekt, hoffe ich, den kriegen wir richtig mit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da sehr viele Ideen gibt, auf die wir selber gerade gar nicht kommen. Ich kann mir vorstellen, gerade so im Sinne von, ne, KI-Begleiter, die ganze Idee, die Google und Facebook und Amazon alle haben mit Siri und okay, Google und andere Dinge, Alexa, diese Begleiter, diese Assistenzen, die finde ich in all diesen Funktionen furchtbar, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, in einem mega komplexen Rollenspiel, und da passt es auch rein, irgendwie den schwebenden Schädel zu haben, mit dem man reden kann, ja, der bis jetzt, siehe Planescape Torment, halt geschrieben wurde, aber der vielleicht in einem zukünftigen Rollenspiel in 20 Jahren praktisch die KI ist, die dein Abenteuer verfolgt und den du fix fragen kannst, was muss ich alles noch für Quests erledigen? Hier war doch irgendwas, sowas, das fände ich hammerbombe gut, und das ist, denke ich mal, durchaus alles drin. Bin bloß gespannt, wie lange es dauert, das alles so zusammenzuklöppeln, welche Hindernisse es auf dem Weg geht und wirklich, um mit KI richtig guten Scheiß zu machen, wie viel Fachleute und welche Fachleute du dann brauchst. Ich kann mir vorstellen, der neue Einstiegsjob, ja, die neuen, also nicht hier bloß Photoshops wegrotzen, sondern der neue Blue-Collar-Digital-Job wird sein, KIs bedienen. Ich kenne mich richtig gut aus mit Journey und weiß, mit welchen Prompts ich dieses Ergebnis erziele und so weiter und so fort. Oder ich weiß, ich kenne Code, mit denen ich wunderbar KIs miteinander sprechen lasse. Solche Skills werden in Zukunft echt relevant sein. Da sollte jeder, der gerade irgendwie in so einem Digitalstudiengang steckt, sich damit beschäftigen.
Möglich, aber man hätte vielleicht auch 1997 gesagt, dass es irgendwann mal hochbezahlte Leute gibt, die Suchmaschinen für einen benutzen. Und dann kam Google. Also das kann natürlich gut sein. Ich will nicht sagen, dass es Unsinn ist. Es kann natürlich auch sein, dass die weiterhin so gut für den Laien bedienbar sind wie jetzt schon teilweise oder sogar noch besser. Und hättest du vor 10 Jahren dieses, nur das Bild, das ich jetzt wirklich im Fingerschnippen mir hab generieren lassen, das ich hier als Folgenbild benutze, hättest du vor 10 Jahren irgendjemandem gesagt, das spuckt dir in 10 Jahren übrigens mal genauso eine KI aus, und zwar in weniger als 5 Sekunden. Dann hätte der dich für völlig bescheuert erklärt.
Das ist schon witzig. Ich meine, so Tech-Demos mit Bilder generieren, gerade im grafikbeschleunigten Bereich, die gibt's schon länger. Aber die Qualitätssteigerung, die findet aktuell exponentiell statt, was eine echt aufregende Sache ist. Da fragt man sich, wie lange geht das so weiter? Irgendwann muss diese Kurve abflachen der Innovation. Aber aktuell befinden wir uns da irgendwie in einem krass stark beschleunigten Bereich. Und die Zukunft, die es demnächst geben wird, die wird ja gerade trainiert. Gerade diese Language Models wie ChatGPT, mit denen man reden kann, die mit dir zusammen irgendwie ein Gespräch führen, die auch Lösungen für dich anbieten, die dir Programmiercode geben, ein Gedicht oder einen Text umschreiben. Die brauchen viel, viel Input, ne? Das gesamte Internet, die werden monatelang trainiert, bis dann eben dieses Modell auf Basis dieser Trainingsdaten steht. Da gibt's dann auch noch jede Menge Stellschrauben, die im Hintergrund gestellt werden. Das hat auch mit Zensur zu tun, mit Maulkörben, mit dem Verhindern von irgendwelchen negativen Verhalten und so weiter. Aber da wird jetzt schon daran geschraubt, was uns Ende des Jahres oder nächstes Jahr wirklich beeindrucken wird. Das ist sehr, sehr spannend. Und da sehe ich definitiv einen kleinen Hype, einen kleinen Gold Rush. Bin gespannt, wie es weitergeht. Bin gespannt, wie all die Marktteilnehmer Geld verdienen wollen. Also bei Microsoft ist ja bereits angekündigt, dass Bing jetzt auch irgendwie Werbung, diese Bing-KI jetzt auch irgendwie Werbung präsentieren soll. Ich weiß nicht, in welcher Form, aber sehr, sehr, sehr interessant. Wir leben in spannenden Zeiten.
Ja, also ich denke mir auch mal, weißt du, wenn du eine spezialisierte KI entwickelst, die dir in Minuten eine funktionierende Open World nach deinen Vorgaben zum Beispiel erstellt, wirst du die sicherlich an jeden AAA-Hersteller für 1 Million im Jahr Lizenzierungskosten lizenzieren können. Die werden nämlich sagen, was wir da Geld sparen.
Ich glaube, bis dir der AAA-Hersteller da die Million überweist, wirst du schon wirklich viel leisten müssen. Und das ist gar nicht mal so trivial. Aber ja, für die spezialisierten Werkzeuge sehe ich da gar nicht so sehr das Problem.
Und
ich bin eher gespannt, was wie Microsoft und Co., also die neuen Suchmaschinen, ja, dieser Online-Gesprächspartner, mit dem man in der Zukunft wohl sich unterhält, wie die Geld verdienen wollen, da bin ich eher gespannt. Manipulative Gaslighting, dass man auch schön Cola trinkt.
Das macht ja Google jetzt schon, ja. Ich meine, welche Suchergebnisse du kriegst und so. Liegt ja nicht nur daran, dass es die tatsächlich besten für deinen Suchbegriff sind. Insofern ist ja auch völlig vorstellbar, dass die halt solche Chat-KIs in Zukunft halt quasi erstmal das Zeug präsentieren, für das jemand bezahlt hat.
Vielleicht wird Amazon in Zukunft einfach sich schlichtweg weigern, zuzugeben, dass es das Produkt, was du eigentlich suchst, gibst und dass du jetzt bitte die Amazon Basic-Variante kaufen sollst.
Aber jetzt denken wir zum Beispiel nochmal kurz an den ganzen Indie-Bereich. Ein schönes Beispiel, glaube ich, auch da ist der eine Entwickler, der ja Stardew Valley entwickelt hat, über viele, viele, viele Jahre hinweg, der ja alles selber gemacht hat und auch derzeit alles noch selber machen musste. Und der auch im Nachhinein immer wieder gesagt hat, wie kurz davor er in dieser Entwicklungszeit an mehreren Punkten gewesen ist. So völlige Verzweiflung, Abrutschen in Depressionen, das kriege ich alles nicht hin, das wächst mir mein Kopf, es wird und wird nicht fertig und. Der würde dasselbe Spiel wahrscheinlich heute in nicht mal der Hälfte der Zeit machen können.
Wahrscheinlich, ja.
Und hoffentlich für ihn auch unter wesentlich weniger gravierenden persönlichen Einschränkungen und Existenzängsten, einfach weil es so lange gedauert hat. Der hat es ja Fulltime entwickelt, kein Geld davon anderswo reingekommen und. Oder denkt der jemanden, gibt's ja auch häufiger in meinem Indie-Bereich, der einfach sagt, ich will so ein 2D-Spiel machen wie früher. Ja, entweder so ein Side-Scrolling-Spiel oder vielleicht so ein 2D-Point-and-Click-Adventure. Und was dich früher vielleicht Wochen gekostet hat oder mindestens Tage als Entwickler, wenn du gesagt hast, und im Hintergrund meines 2D-Spiels hat auch so einen Retro-Pixel-Look, möchte ich die Skyline von Hongkong haben zum Beispiel. Und dann hast du die nachgebaut im Pixel-Ding und je nachdem, wie gut du warst und wie detailliert du es haben wolltest, hat es ein Weilchen gedauert. Heute hast du das mit einem Fingerschnipsen in deinem Spiel. Also auch da würde ich denken und hoffen, dass wir gerade im Indie-Bereich bei kreativen Leuten sehr viel sehen, was heute halt einfach noch nicht geht, weil die sagen, okay, da investieren wir das wenige Geld oder die wenige Zeit, die wir besitzen, investieren wir nicht da rein. Die Umkehrseite wird halt immer sein, wer wird am Schluss, ja, wer ist im Jahr 2033 vielleicht der Droschkenfahrer? Weil wenn das jetzt so kommt, wie wir skizziert haben oder wie auch ich insbesondere jetzt denken würde, ich bin da vielleicht auch optimistischer in der Hinsicht, was KI auch in Zukunft zu leisten fähig ist als vielleicht manche andere. Das kann gut und gerne sein. Aber wir würden dann reden, dass hier handfest Tausende von Menschen buchstäblich obsolet werden würden. Und das ist natürlich, weißt du, wenn wir jetzt darüber reden, finden wir die Entwicklung auf einer moralischen Seite, das ist halt offensichtlich ein halt echt scheiße für die betroffenen Menschen, für deren Familie, und da hängen ja noch Ausbildungen dran, Studiengänge und.
Ja, Studienkredite und so weiter, es ist
Genau, also da kommt ja ein Rattenschwanz mit dazu. Ja. Und natürlich kann man das sollte man berechtigterweise einfach Mitleid erstmal mit diesen Menschen haben. Und man kann natürlich berechtigterweise auch sagen, wie die Autorin, die ich am Anfang angesprochen habe, nee, Ubisoft stellt doch einfach mehr Autoren an und vergesst diesen ganzen KI-Kram, aus deren Perspektive natürlich völlig verständlich. Ich würde da nur sagen, wie ich schon mal gesagt habe, eine Industrie, die so extrem profitiert von dem, was eine neue Technologie leisten kann, die wird die neue Technologie einsetzen. Weil das ist eigentlich das, was wir immer sehen, wenn sich riesige technologische Entwicklungen anbahnen. Sie müssen entweder ein erhebliches Problem beim Konsumenten lösen, sodass eine gewaltige Nachfrage existiert, oder sie müssen ein gewaltiges Problem beim Produzenten lösen. Und das gewaltige Problem der Spieleindustrie ist, Spiele brauchen heutzutage unfassbar viel Zeit und fressen unfassbar viel Geld. Und bei beidem kann halt KI extrem gut nachhelfen oder mithelfen. Einfach aus purer Industriesicht gesprochen.
Vermeintlich und fehlerbehaftet und nicht optimal. Aber das sind alles Baustellen, die an denen gearbeitet wird. Das ist eine echt spannende Zeiten, in denen wir leben. Ich bin gespannt auch, was die Disclosure angeht. Mehr oder weniger wird das jetzt zukünftig preisgegeben, dass KI an den Assets mitgearbeitet hat oder etwa die Synchronisation gemacht hat. Ne? Du hast die Stimme des Originalsprechers und kannst darauf die KI trainieren, alle anderen Sprachen auch zu sprechen. Wird nicht die Qualität haben einer klassischen, in Auftrag gegebenen Synchronisation mit Fachleuten, aber wird in wenigen Jahren nicht mehr weit weg sein. Ist heute schon verdammt nah dran, wenn man sich so einige Samples anschaut und sowas. Und
ja, hat man ein Urheberrecht an seiner Stimme.
Oh.
Weißt du, kann ich einfach eine KI machen, ja, die klingt wie, keine Ahnung, Bruce Willis. Und kann dann Bruce Willis sagen, aber das ist meine Stimme. Ich weiß gar nicht, ob es ein Urheberrecht an Stimmen zum Beispiel gibt.
Ja, das ist alles echt spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch ein weiterer Grund sein wird, dass Videospiele auch im Singleplayer online-only sein werden. Denn ich kann mir vorstellen, dass sehr viele gerade dieser narrativen Geschichten in der Cloud leben. Das ist dann vielleicht, oder dass die neuen Konsolen und so weiter so ein bisschen extra Hardware mitbringen, um solche Operationen zu beschleunigen. Aber diese großen Large Language Models, die mit den Bing und so weiter, diese ganzen Konversations-KIs befeuert werden, die man vielleicht ne, so für ein Rollenspiel nutzen könnte. Ich weiß nicht, ob die überhaupt lokal gut ausführbar sind. Und Online-Only ist ja immer toll. Ne? Da kann man auch gleich noch Telemetrie sammeln und eine KI drüber laufen lassen, wie man das am besten zu monetarisieren hat.
Ich kann an der Stelle vielleicht mal einen Einblick auf eine Folge geben, die demnächst TM erscheinen wird, also Wochen oder Monaten oder so. Aber ich weiß aus ziemlich guter Quelle, dass zum Beispiel Ubisoft schon längst vor der Ghostwriter-KI KI-generierte Inhalte in massiver Form in Beyond Good and Evil 2 einbauen wollte. Ja. Nämlich in einer Spielwelt. Die Spielwelt sollte sich mal auf sehr, sehr vielen Planeten übrigens, auf absurd vielen, dynamisch dem Spieler anpassen, also die komplette Spielwelt. Das ist ja was Studios oder was so diese Vision, die gibt's ja schon ewig und drei Tage, ja, dass die Spielwelt vielleicht auch teilweise vom Aussehen her sich dynamisch dem Spieler anpasst. Dafür braucht man halt KI-gesteuerten Prozess. Nach meinem Infostand hat aber unter anderem genau dieser Ansatz, wir haben ganz, ganz viele Planeten und die verändern sich je nach Spieler und was der Spieler gemacht hat und wie der Spieler aussieht und verändern sich dann dynamisch und das machen wir mit einer KI, das hat sich Ubisoft offensichtlich überhoben und ist einer der Gründe, warum Beyond Good and Evil weiterhin der Development Hell rumliegt.
Ja, es ist aber auch eher so ein Territorium wahrscheinlich der prozeduralen Generation.
Nee, da ging es nicht um, also nach meinem Infostand ging nicht um, also da wird natürlich prozedurale Generation auch eine Rolle spielen, aber das war schon ein Prozess, in dem man moderne KI-Prozesse eingebunden hat, weil die prozedurale Generation, die generiert ja einfach nur, die erbricht dir ja einfach was, ja, aber die kann ja nicht sagen, der Spieler hat jetzt XY gemacht und wenn der Spieler XY gemacht hat, stehen hier keine Bäume mehr.
Verstehe, sowas, Das ist natürlich, das war sicher ein heißer Pitch eines up-and-coming Game Designers im Ubisoft-Konzern. Der durfte vielleicht sogar dem Eve die Hand schütteln, aber hat's nicht geschafft.
Oder anderes. Ja, je nachdem. Ubisoft hat man ja so einiges. Ich finde halt so interessant. Erstens, die theoretischen Anwendungsprozesse, gerade in diesem Gebiet sind halt quasi grenzenlos in diesem Medium, was wir haben. Sowohl auch, was die positiven als auch die möglichen negativen Auswirkungen des Ganzen angeht. Plus, auf technischer Sicht gibt's keinen mir bekannten Grund, warum alles von dem, was wir jetzt heute skizziert haben, was möglich wäre, nicht gehen sollte. Und teilweise nicht schon heute gehen sollte. Natürlich wandelt sich so eine Industrie auch nicht von einem Tag auf den anderen oder von einem Jahr auf das andere. Aber ich kann mir vorstellen, bei den ganzen KI-Prozessen und die exponentielle Entwicklung, die du auch schon angesprochen hast, ich meine, das ist ja dann immer die Problematik, sagt zumindest auch der gute Herr Stöcker, weil sich der Mensch exponentielle Entwicklungen nicht vorstellen kann, Wird er meistens davon sozusagen überrascht und überrumpelt, wenn sie passieren. Und dann ist ja auch immer diese menschliche Gabe, dann zurückzugucken und nicht mehr sich dran zu erinnern, dass man derjenige war, der die ganze Zeit gesagt hat, ey, scheiß, passiert doch eh nie. Ja? Ja. Also wie zum Beispiel quasi die Menschheit vom Smartphone regelrecht überrumpelt wurde. Ja? Und heute, ich weiß noch, wie viele Leute mir damals gesagt haben, dass sie niemals mit so einem Ding am Ohr rumlaufen würden. Ich war übrigens einer davon. Und die haben das alle bis heute vergessen. Ein halbes Jahr, bevor das Smartphone rausgekommen ist oder als es rauskam, hast du immer noch gesagt, das wird sich nie durchsetzen.
Ja, es gibt doch eh das Phänomen, dass man aufgrund seiner Wahrnehmung in einer Version der Vergangenheit lebt, weil man sich gar nicht aller aktuellen Möglichkeiten und Phänomene oder Ereignisse bewusst ist. Und wir sind also schon weiter in der Zukunft, als wir es eigentlich glauben. Ich bin ein bisschen gespannt, was die Nebenwirkungen angeht und auch gerade sowas wie KI-Müdigkeit, KI-Bias, weil schon jetzt hetzt eine rechte Partei in Deutschland mit KI-generierten Wahlplakaten, weil die machen noch ein bisschen diesen leicht surrealen, übertriebenen, emotionsgeladenen Eindruck.
Und auch teilweise mit Fakes, also zumindest im Internet natürlich.
Freilich, es ist so einfach, KIs zu nutzen, um zu lügen, Propaganda zu machen und so weiter. Ich weiß nicht, ob das nicht der größere Einfluss ist, der vielleicht auch irgendwie die ganze KI-Revolution ein bisschen bremst oder in eine komische Richtung schiebt, dass wir in Zukunft, und das müssen wir eigentlich sehr schnell tun, uns angewöhnen müssen, dass wir erstmal nichts trauen dürfen im Internet. Keinem Video, keinem Audio, keinem Bild. Es kann alles manipuliert werden von 12-Jährigen, die irgendwo einen Prompt eingegeben haben oder die richtigen Tools gefunden haben. Es ist keinerlei Skill mehr nötig für eine überzeugende Fälschung mit Deepfake und so weiter. Das begleitet uns schon eine ganze Weile, aber das ist alles noch so im Bereich einer spezifischen Hobbynische gewesen von Auskennern. Und wenn dann diese Werkzeuge alle demokratisiert werden, selbst im privaten Bereich, ja, was der Onkel dir dann bei WhatsApp zuschickt, möglich, dass es echt ist, möglich, dass er gerade eine lustige App ausprobiert. Also, das wird für eine Art von Medienmisstrauen sorgen und ich weiß nicht, was das für wo das hinführt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für Konsequenzen haben wird. Aber es wird auf jeden Fall irgendeine Auswirkung haben und dafür habe ich ein bisschen Angst.
Also meine Einschätzung oder meine Vermutung wäre, dass eine der Konsequenzen sein wird, dass so etwas wie das bislang zurecht gescholtene NFT durchaus an Wert gewinnt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal, dass sich digitale Signaturen etablieren werden müssen, die kennzeichnen, dass sie ist echt und dass sie ist nicht echt. Die halt wie bei einem Geldschein, weißt du, die Möglichkeit geben, dass man eben nachprüfen kann, auch als Anwender, ist das echt oder ist das nicht echt. Und im zweiten Schritt vielleicht so NFTs sich so etablieren werden, dass dort die Menschen, die es auch weiterhin geben wird, die in diesem Medium, weißt du, selbst wenn die ganze tolle moderne KI-Welt noch schlimmer oder besser, je nach Sichtweise kommt, wie wir jetzt skizziert haben, wird es ja immer noch Leute, du hast ja auch schon gesagt, es gibt ja auch heute noch Leute, die von Hand weben. Es gibt auch heute noch Plattenläden. Ja, es wird immer einen Teil geben, in dem das Menschengemachte einfach mehr wert ist oder Menschen geben, für die das mehr wert ist. Und dort Leute, die im digitalen Bereich Artists, also Künstler sind, für die kann ich mir vorstellen, dass sich bei denen sowas wie das NFT durchsetzen wird, dass man nämlich eben sagen kann, irgendwann mal später in seiner digitalen Kollektion oder sonst irgendwas, das hier ist übrigens von Menschen gemacht.
Möglich. Oh, das ist so schön dystopisch. A real human. Nicht mehr ein echter Monet, sondern ein echter Mensch an der Wand.
Ja, das wird auch weiterhin, das wird eine Wertigkeit haben vom echten Menschen. Ich glaube nur nicht, da mag ich mich auch irren, da wird es jetzt bestimmt einige geben, die sagen, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Spielen oder auch AAA-Spielen so durchsetzt, die Leute wollen nichts KI-generiertes oder so. Ich glaube, bei so großen Spielen ist es der Masse, dem Markt sozusagen, wird's egal sein.
Du, ich kann mir auch vorstellen, dass das komplett geschluckt wird, dass Leute ohnehin, ich stell dir mal vor, du machst ein Urlaubsfoto und da ist so ein blöder Schatten über der Tante Gabi und da hinten läuft jemand durchs Bild und wenn du das im Handy sagen kannst, den Schatten weg, den Mann da raus und das wird alles so problemlos und einfach sein, dass jeder auf seinem Smartphone ganz, ganz, ganz selbstverständlich manipuliert. Shit, was macht das mit uns? Siehe auch diese ganzen Filter bei Instagram und Co. Das ist der Hammer. Ich bin gespannt, was die Natur des Menschen sein wird.
Und es wird,
der gerade geboren wird in diesem Jahr.
Natürlich. Und was macht das zum Beispiel? Vorher hatte ich mal kurz angesprochen, wie ist das, wenn Stimmen einfach imitiert werden? Mhm. Weißt du, wenn ich den tollen Schauspieler nicht mehr engagieren muss, ja, sondern ich imitiere seine Stimme, ist da ein Urheberrecht drauf? Weiß ich nicht, müsste ich mal gucken. Aber generell, natürlich, wenn wir über Urheberrechte reden, ich meine, das ist ja heute schon ein massives Problem im digitalen Raum. Ich werde da jetzt auch, kann da glaube ich auch gar nicht mehr dazu sagen, als ich glaube, da wird einfach eine technologische Entwicklung drüber hinwegfegen und Trümmer zurücklassen, was das Urheberrecht angeht. Finde ich nicht toll, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren. Ich glaube allerdings, dass das ziemlich unvermeidlich ist, weil wenn man sich anschaut, wie die Stellen, deren Job es wäre, sowas zu schützen, nämlich staatliche Einrichtungen, wie unfähig die seit dem Entstehen des Internets sind, ein angemessenes digitales Urheberrecht auf die Beine zu stellen. Die werden von KIs förmlich überrannt werden. Ja, die werden den Krieg verlieren, bevor sie überhaupt kapiert haben, dass es einen Krieg gibt.
Ja, spannend, spannend. Oh, du bist schon sehr in dieser ganzen, das wird, es kommt so in diesem Mindset. Ich bin ja eigentlich, habe ich mir vorgenommen, in dieses Gespräch ein bisschen skeptischer reinzugehen. So nach dem Motto, ruhig, Brauner, Baby Steps, eins nach dem anderen. So denke ich auch eigentlich noch. Aber du hast hier ganz schön mitreißend argumentiert. Da fällt's mir ganz schön schwer, so meine leichte Skepsis und noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber prinzipiell ist das schon alles sehr spannend. Ist nicht unbedingt das, was ich erwartet habe von der Zukunft, aber hey, das ist okay. Es ist interessant und ich muss es ja selber nicht bedienen. Es betrifft uns, Gott sei Dank. Gott sei Dank uns in unserer Nische gar nicht so. Denn gucken wir mal in den Spielejournalismus. Journalistisch finde ich bereits jetzt die beste Anwendungsmöglichkeit von einer KI, ne, ein Bild erstellen lassen. Ein KI-generiertes Bild. Da muss ich nicht irgendwie auf Google Bildersuche irgendwas suchen, wo ich mit eventuell eine Abmahnung einfange. Man kann witzige Ideen haben. Das sieht manchmal ganz nett aus. Super Idee. Sehr viel mehr brauchen wir eigentlich jetzt gar nicht. Aber wie ich es vorhin schon angedeutet habe, jemand, der einfach nur Reichweitenjournalismus macht, der ohnehin eine Pressemitteilung, die von einem Hersteller da kommt, lediglich umschreiben muss, mit einer knackigen Headline versehen, ein paar Bilder dazu packen. Das lässt sich eigentlich jetzt schon komplett automatisieren. Da geht's ja auch nicht um den Inhalt, da geht's um die Suchbegriffe, die Fettungen, die Affiliate-Links. Da brauchst du eigentlich keinen Redakteur mehr. Ich weiß nicht, ich bin mir sicher, der menschliche Redakteur hat immer noch ein Gespür, so welche Boulevardschlagzeile am besten zieht, aber ich denke, eine KI trainiert auf den besten Boulevardschlagzeilen wird auch den relativ rasch arbeitslos machen.
Ja, du kannst es ja auch überprüfen lassen, weißt du, ist ja technisch durchaus denkbar, ja, dass die KI nicht nur den veröffentlicht, sondern danach auch einfach mal kurz auswertet, was hat denn wie gut geklickt und so.
Also eigentlich kann man sowas, so eine Bude kann man komplett automatisieren.
Nicht nur.
Muss bloß die Pressemitteilung und die Spieletrailer und die neuen Screenshots oben reinkippen und der Rest geht automatisch.
Nicht nur sowas. Also theoretisch jetzt mal denkbar, was ja im Internet mittlerweile massiv wieder gesucht wird. Da hat sich ja auch der ganze Online-Journalismus in unserem Metier verändert, wenn man sich jetzt mal anguckt, was zum Beispiel auf einer GameStar-Startseite an Themen stattfindet und dann auch was jetzt vielleicht abseits von den Highlight-Themen, aber immer wieder gerne gemacht wird, nämlich Guides zum Beispiel, Lösungen und so, sind mittlerweile wieder viel beliebter, als sie eine Zeit lang waren. Die waren ja lange Jahre so ein bisschen verpönt von den richtigen Games-Journalisten. Und mittlerweile hat man halt rausgefunden, dass man damit halt echt viele Klicks machen kann und die auch über einige Jahre, weil die Leute werden auch, keine Ahnung, noch nächstes Jahr nach Hogwarts Legacy Guides und so weiter gucken. Und ich brauche nur einen, der einen Guide geschrieben hat. Den Rest macht mir jetzt schon ChatGPT. Weißt du? ChatGPT spuckt mir jetzt, ich habe es einfach mal ausprobiert, die spuckt mir jetzt auch 10 Einsteiger-Tipps zum Resident Evil 4 Remake runter. Dabei hat die Daten noch nicht mal. Das kann die sich auch ausdenken anscheinend. Ich nehme an, sie nimmt halt Tipps von Resident Evil 4, aber die kannst du so on, also es gibt, wird genug Seiten geben, da sind die nicht unterscheidbar von den redaktionell erstellten Tipps und Tricks.
Ja, bei meinen Tests war es teilweise noch ein bisschen holprig, aber es geht dahin. Das ist tatsächlich aber die Frage, ne? Wer ist der Dumme, der da zuallererst die Lösung einstellt? Oder wird vielleicht die KI in Zukunft das Spiel sich ein Let's Play anschauen und alle nötigen Informationen rausfinden? Wird das irgendwie vielleicht sogar von den Spieleherstellern selbst? Gibt's ja auch immer diese Guides. Werden die bereits KI-basierte Lösungsbücher herstellen? Das ist völlig verrückt. Ich kann mir da überhaupt gar kein Bild machen.
Also ich würde generell sagen, jeder, der in der Kreativindustrie, in welcher Form auch immer, tätig ist, ob das jetzt visuelles Design ist, Audiodesign ist, journalistische Inhalte, noch und nöcher. Ja? Jeder, der irgendwie kreativ, und da endet's nicht, aber ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen die Branche, aus der wir kommen und über die wir berichten, der sollte sich Sorgen um seinen Job machen.
Wirklich Sorgen?
Ja, das ist halt was, wenn du plötzlich, weißt du, wie die Droschkenfahrer. Wenn du obsolet wirst, geht's meistens schnell und du guckst dumm aus der Wäsche, nachdem es passiert ist.
Ich denke, für Leute in Kreativberufen und in Digitalberufen ist es sehr lohnenswert, dran zu bleiben, das Thema nicht zu ignorieren, auf so eine Stammtischparole wie wir, so nach dem Motto, und sich noch einer einzuschenken, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen und sich da ein bisschen einzulesen und es zu verstehen, wo sie gerade stehen, was es für Möglichkeiten gibt, wie man sowas bedient, wie man sowas anpasst, und kenne deinen Feind.
Das ist ja wie in unserer Branche, weißt du, wo wir herkommen, auch von den Print, also von den gedruckten Magazinen, ja, und wenn du halt, ich sag jetzt mal, um 2003 bis 2005 rum, so in der Periode etwa. Da gab es ja einige, die gesagt haben, Leute, euer Geschäftsmodell ist tot. Mhm. Ja, ihr wisst es nur noch nicht, es wird schon noch ein paar Jährchen laufen, aber im Grunde ist euer Geschäftsmodell tot. Die natürlich heute aussehen werden, ja, heute auch wieder so ein Fall, wo wahrscheinlich irgendwie jeder, ja, das war ja klar, dass das so passiert. Das war in der Zeit vielen Leuten überhaupt nicht klar. Weil wenn so eine Transformation, wie hier so eine digitale Transformation, beginnt, dann stehen meistens die oder vielfach die Leute, die damit ihr Geld verdienen, mit dem, was jetzt wahrscheinlich obsolet wird, da, ja, und sagen, nee, das wird da gar kein, also ich nicht, ja, mir wird's nicht passieren. Und das wird, wenn, dann wird's ewig dauern, ja, und was dagegen machen müssen wir eigentlich auch nicht.
Stimmt, ja. Da gab's eine lange, auch da, ich bin ja erst 2006 in die Branche reingekommen beim Verlag und da war auch noch viele Jahre lang das gedruckte Heft irgendwie wertiger, die Online-Redakteure waren praktisch nur die Online-Redakteure, die eigene Website war nichts, wofür man sich interessiert hat oder also als Print-Redakteur. Und die Bestrebungen der Geschäftsleitung, das zu ändern, wurden mit ganz schöner Bockigkeit quittiert. Shit. Und inzwischen, ist es natürlich das Heft lediglich ein seltsames Fossil, das ab und zu ausgegraben wird und auf den Texten der Website basiert. Ach, schön.
Also ich sag mal so, es würde mich ja sogar eher freuen, wenn ich Unrecht hätte, weil mir so eine Welt, wie wir sie jetzt auch skizziert haben, in der so viele Dinge, die mal Menschen gemacht waren, nicht nur automatisiert. Also ich meine, sowas hatten wir ja schon mal bei einer industriellen Revolution zum Beispiel, wo halt einfach viel menschengemachte Arbeit plötzlich absolut obsolet geworden ist. Und da ging es aber, weißt du, die industrielle Revolution, auch wenn sie natürlich ihre massiven negativen Auswirkungen hatte, wie zum Beispiel Kinderarbeit und sowas, war ja unterm Strich durchaus bei allen Nachteilen, ein Segen für die Menschheit. Oder für die Menschen zumindest, die dort gewohnt haben. Die industrielle Revolution war ja auch die Zeit der Kolonialisierung. Also für die Menschen dort natürlich nicht.
Für die Bruttoinlandsprodukte war es auch gut, für die Wirtschaftsleistung.
Aber auch der Lebensstandard, der sich daraus entwickelt hat, Gesundheitssystem und. Das wäre ja, also weißt du, so ein moderner Staat, den wir jetzt leben, der ja auch bestimmt seine Nachteile hat. Ich will ja nicht sagen, dass es hier jetzt alles Einhörner und Regenbögen sind. Ja, aber mit Gesundheitsversorgung, mit Rente und. Also all den sozialen Errungenschaften, die wir geleistet hat, wäre schwer vorstellbar ohne eine industrielle Revolution. Aber dort wurden halt, wie gesagt, viele Sachen auch irgendwann obsolet gemacht, auch im weiteren Verlauf. Weißt du, heute brauchst du auch keine Kinder mehr, die dir diese Jobs machen, weil es Maschinen einfach besser machen können. Aber hier haben wir es halt mit einer digitalen Transformation zu tun, wenn sie so kommt, die halt viel von dem, was Menschen künstlerisch gemacht haben, obsolet machen wird. Und das ist natürlich eine Form von Dystopie, wo ich jetzt auch so davor sitze und sage, aber ist das, weißt du, ist das vielleicht auch einfach was, wo später eine Generation sagt, ich weiß gar nicht mehr, was die da alle wollen mit ihren handgemalten Bildern?
Gute Frage. Ich bin vor einer Weile mal über so Musik gestolpert, KI generiert. Die war bei einem YouTube-Video im Hintergrund, die fand ich irgendwie ganz nett. und habe dann mal Shazam angeschmissen und bin drauf gestoßen, dass das KI-generierte Musik war, die einfach so ein Genre imitiert hat. Je länger man zugehört hat, desto mehr ist einem auch aufgefallen, dass es irgendwie gar kein Konzept dahinter ist und dass es einfach so vor sich hin plätschert, so Versatzstücke hat. Und ich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich kann mir vorstellen, dass ein Übermaß an KI-generierten Medien und insbesondere künstlerischen Inhalten für Verschleißerscheinungen sorgt, dass man auch wirklich wie bei so einem Renderfilm die das alles nicht so ernst nehmen kann als echt, dass es dann vielleicht auch ein größeres Bedürfnis für echte Sachen gibt, die menschengemacht sind, die dann halt wertiger sind, ne, wie jetzt die handgemachte Luxushandtasche, wird vielleicht die handgemachte Musik und so weiter einen anderen Wert haben, und an Musik hängt ja auch, ne, und auch in anderen Medien hängt auch immer der Autor dran und Personality und so weiter, aber wenn ich mir vorstelle, was es jetzt schon für einen Dreck gibt auf YouTube, mit dem Kinder abgelenkt werden von ihren Eltern, das ist schlimm. Die ganze Aufmerksamkeitsgeschichte, wirklich Inhaltsschrott für Rezipienten, die es nicht besser wissen. Da habe ich große Bauchschmerzen, und sonst bin ich einfach gespannt, wie es ausgehen wird. Und vor allem, welche Kurven und welche Schlaglöcher der Weg dahin haben wird. Das ist ja, wie gesagt, das wird ja nicht einfach so allmählich so kommen. Es wird Hochs geben, es wird Tiefs geben, es wird Skandale geben, es wird Gesetzgeber geben, die sich hinstellen und Reden schwingen. Es wird alles. Shitstorms und Erfolgserlebnisse, Skandale, Korruption, Betrug, alles, das ganze Spektrum. Und das ist vielleicht die Geschichte, die interessantere wird, was die Menschen letztendlich damit machen. Menschen sind immer noch spannender als Maschinen. Und ich bin dann noch optimistisch, dass ich denke, dass der Mensch in Zukunft auch immer noch einen Wert hat und seine, ne, sein menschlicher Pinselstrich, seine Teilhabe an allem irgendwie auch was wert ist und uns erhalten bleibt und wertgeschätzt wird. Alles andere wird dann drin liegen. Ansonsten lege ich mich hier und stehe nicht mehr auf. Wenn alles nur noch KI ist.
Ja, alles wird's ja nicht. Weil wird's nicht werden. Also ich würde durchaus denken, oder man könnte auch sagen, ich hätte auch durchaus die Hoffnung, dass zum Beispiel nach wie vor halt menschengemachte Kunst, also ich glaube, es wird nach wie vor Leute geben, die halt einfach sagen, das Ölgemälde oder so, das hat für mich eine höhere Wertigkeit, ist ja heute schon so, ja, also digitale, ich würde jetzt heute sagen, das Midjourney-Bild kann wegen mir 100 Kunstwettbewerbe gewinnen, ich käme nicht auf die Idee, mir ein Midjourney-Bild in die Wohnung zu hängen, aber gibt bestimmt auch andere Leute, die sagen, ja, wenn es mir doch besser gefällt.
Die werden dieses Jahr geboren, glaube ich. Die werden dieses Jahr geboren, die werden da reinwachsen und die werden sowas an der Wand haben. Aber ich kann mir auch, ich habe ein bisschen Angst, dass mir meine Medien verloren gehen, die ich mag. Ein Beispiel, das hat nichts mit KI zu tun, aber ich mag so YouTube-Essays, wo Leute ein YouTube-Video machen und dir eine Geschichte erzählen. Kann die Geschichte einer Feuerwache sein, eines Enzyms oder irgendeiner Band. Ich mag sowas. Es gibt so viele gute Geschichten in der Welt und die erzählen das einfach. Und das ist jetzt nicht die große Kunst. Manche Kanäle machen das sehr gut. Ich glaube, diese Pretty Good Stories über US-Sport, die kanntest du vielleicht auch mal. Die fand ich sehr gut gemacht. Und es gibt sehr viele Video-Essays im Bereich von Games und so weiter. Und die habe ich schon, seit vielen Jahren schaue ich die gern. Und fast alle von denen sind durch die Bank weg schlechter geworden im Jahr 2023, weil sich sehr billige B-Roll-Anbieter etabliert haben. Auch die werden Angst haben um ihre Zukunft. Da kaufst du einfach Clips. Brauchst du jemanden, der wütend auf dem Stuhl sitzt, kaufst du dir jemanden, der wütend auf dem Stuhl sitzt, brauchst du jemanden, der jemanden Geld in die Hand drückt, und so kannst du praktisch deine Geschichte bebildern. Und all diese Video-Essays sind dann schlechter geworden, weil sie mir beliebige B-Roll, Stock-Footage sogenannte, zeigen, was die absolut nichts wert ist. Sie illustriert zwar, was gesagt wird, aber sie zeigt nicht, worüber gesprochen wird. Wenn man jetzt irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild der entsprechenden Person halt 2 Minuten lang zeigt, anstatt immer wieder diese Clips reinzustellen, wäre das für mich wertvoller gewesen. Und so haben viele Video-Essays für mich gerade extrem an Wert verloren, weil sie mit beliebigen Mist gefüllt sind. Die kann ich mir anhören wie ein Podcast, da muss ich nicht mehr hinschauen. Das ist mega ärgerlich. Und ich fürchte, dass KI eine ähnliche Auswirkung hat. Ja, bloß schlechter zu erkennen. Ärgerlich. Also da graut's mir ein bisschen davor.
Unterm Strich stehe ich dem Ganzen, glaube ich, relativ neutral gegenüber. Es gibt durchaus Dinge, wo ich eben denke, dass es jetzt auch dass unser Hobby und in unserem Fall auch Hobby und Beruf einfach teilweise besser und interessanter macht und vielleicht eben hoffentlich auch, wie ich skizziert habe, Dinge öffnet für kleinere Entwickler, die ihnen bislang verschlossen geblieben sind und da eben vielleicht, weißt du, der Teil der Kreativität, die vielleicht an der einen Stelle rausgeht, dann eben durch eine höhere Durchlassung von unten nach oben eben dort wieder reinkommt und vielleicht sogar mehr darüber wieder reinkommt, ist zumindest vorstellbar. Ich sehe allerdings auch durchaus die ganzen Schattenseiten. Ich meine, wir müssen uns nur diese Bild-KIs und so weiter angucken oder auch ChatGPT, die sich einen Scheißdreck um sowas scheren wie Urheberrecht. Ja, und wenn ich vorher gesagt habe, da brauchen wir gar nicht lang drüber zu reden, dann nicht, weil ich das nicht moralisch falsch finde, was dort passiert, sondern weil es halt, glaube ich, in der Hinsicht einfach eine unumgängliche Sache werden wird. Ich gucke dem Ganzen einigermaßen interessiert hinzu. Und wenn ich mir vielleicht so ein bisschen insgeheim wünsche, dass es wirklich so erhebliche Auswirkungen hat, wie ich sie heute vielleicht auch teilweise ein bisschen, wir sind ja beim Feierabendbier, ja, Bier getrunken, ein paar steile Thesen aufgestellt, einfach weil ich so interessant finde. Also wir leben einfach wirklich, auch bei allen Schattenseiten, wir leben in so unfassbar interessanten Zeiten. Also, weißt du, wir haben nicht viele Generationen können von sich sagen, dass sie so viel miterlebt haben wie unsere hier gerade.
Das ist wohl wahr.
Ja? Also wir kennen noch die analoge Welt. Wir sind noch in der analogen Welt aufgewachsen, haben wir die ganze digitale Transformation mitgemacht. Und wenn jetzt wirklich diese KI-Revolution kommt, von der viele Experten auch ausgehen, puh, ja? Also wir haben echt viel erlebt.
Da haben wir Revolution auf dem Kerbholz und so angenehm friedliche vor allen Dingen. Sehr gut. Und ja, Gott sei Dank kann man ja immer noch, wenn einem das ganze KI-Thema so ein bisschen auf den Sack geht, einfach den Monitor und das Handy ausmachen und ein bisschen raus in die echte Welt geben. Vielleicht ein echtes Real-Life-Bier trinken und den Feierabend genießen und das ist dann handfest und gut.
Das ist ein schönes Schlusswort, Sebastian. Mein Bier ist nämlich leer.
Ausgezeichnet. Dann, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt euch auch eins aufgemacht mit uns zusammen, ein bisschen nachgesonnen und überlegt und spekuliert über dieses Thema. Wenn es da Gesprächsbedarf gibt, ebenfalls steile Thesen, Kritik, Anregungen. Ne? Es ist ein weites Feld. Immer raus da mit dem Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und ganz am Rande seid ihr hier mal fett gelobt. Ihr ermöglicht uns, ja, in eine kleine Nische hier zu betreiben, wo wir völlig unabhängig sind von KIs derzeit noch, aber auch von den großen Spieleherstellern. Und wir sind dankbar. Vielen Dank, dass ihr uns ermöglicht, die Themen zu beackern, auf die wir Bock haben, die Spiele zu spielen, die wir Bock haben und die dann auch zu kaufen, anstatt dass wir uns von den Herstellern zuschicken lassen. Ihr seid spitze. Klopft euch jetzt auf die Schulter und wisset, das sagt euch keine seelenlose KI, sondern ein echter Onkel Stange. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Feierabend oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Wir hören uns demnächst bei einem unserer anderen Podcasts. Bis dahin.